Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer Wertschätzung. Wir sprechen über Hades oder Hades, je nachdem, wie man es aussprechen möchte, gespielt auf Switch und PC, hauptsächlich auf Switch. Und darüber spreche ich mit Jochen Gebauer. Hallo Jochen.
Hallo André, und ich bin schon sehr gespannt, wie der sprichwörtliche Flitzebogen bin ich gespannt. Weil ich wollte es ja kaufen, mir für die Switch, damit ich abends was mit Hund zu spielen habe. Und da hast du gesagt, nein, ich hab das schon, ist auf meinem Steam-Account, kannst mal ausprobieren. Und ich so, dein Steam-Account, auf dem Steam-Account will ich es nicht spielen, tagsüber spiele ich ja was anderes. Ja, und deswegen hast du es jetzt gewertschätzt, sonst wäre das am Ende ein Sonntagspodcast, den hast du kaputt gemacht.
Ja, vernichtet habe ich den. Aber wir können ja feststellen, ein Sonntagspodcast kann ja hinterher immer noch kommen. Kannst es ja immer noch spielen und dann kannst du ganz anderer Meinung sein und weißt du gar nicht was. Oder einfach die gleiche Meinung viel besser haben.
Ja, das kann ich gut.
Das ist ein ganz ulkiges Ding. Ich habe Hades, habe ich zwischendrin mal gekauft, weil ich gedacht habe so, das ist ein nettes Überbrückungsspiel. Es liegt gerade nichts Aktuelles an. Es ist gerade jetzt endlich aus dem Early Access raus. Das spielst du mal rein. Mein Bruder hatte das auf unserem gemeinsamen Steam-Account sowieso schon gekauft. Und dann habe ich das 2 Minuten lang gespielt und gesagt, oh, du fühlst dich aber gut an. Aber dich möchte ich auf der Switch spielen. Und dann habe ich es mir für die Switch geholt. Und dann habe ich es weitergespielt. Und jetzt so ungefähr 4 Stunden später sitzen wir hier und sprechen über das Spiel.
Oh Gott,
ich dachte, das ist mal so kurz zwischendrin.
Oh, okay, aber ich entnehme dem Ganzen schon, dass es dir gefallen hat. Ich hatte jetzt gehofft, weil in der Vorbereitung auf die Episode habe ich dann mal gelesen, was sagte denn so die ganze Welt über Hades und das verkauft sich ja anscheinend ganz gut. Und dann habe ich nur eine Traumwertung nach der anderen gesehen. Dann habe ich gedacht, wenigstens der Peschke muss doch jetzt sagen, nein, dieser Kaiser hat keine Kleider an.
Ja, es ist sehr, sehr schön, ja. Man hofft immer so ein bisschen, ja, dass man gegen den Strom schwimmen kann, ja. Dass man der eine ist, der es verstanden hat und allen anderen erklären kann, wie die Welt funktioniert, aber es ist leider schon pervers gut.
Ach, verdammt. Also, hätte ich es mir dann doch kaufen sollen. Ach, verdammt.
Das werden wir sehen, ja. Wir können ja hier sozusagen, also ich werde mein Urteil über Hades abgeben und du kannst ja dann hinterher, im Anschluss, kannst du dann für dich feststellen, ist das jetzt für dich etwas, wo du sagst, okay, jetzt muss ich losziehen und das auch spielen. Okay. Ich hatte dir ja im Vorfeld schon gesagt, das ist schon ziemlich geil, aber spiel mal rein. Ich weiß nicht, ob das typische Jochen Gebauer-Spiel ist.
Ah, okay, dann bin ich jetzt sehr gespannt. Vor allen Dingen, das ist ja von Supergiant Games, die man wahrscheinlich von Transistor kennt und auch insbesondere von Bestien. Und interessanterweise war Bestien auch so ein Spiel, das ich die ganze Zeit schon so mit sehnsüchtigen Augen immer angeguckt habe und nie, aus welchen Gründen auch immer, dazu kam es zu spielen. Und dann habe ich es endlich gespielt, weil das total wie ein Spiel aussah, was mir Spaß machen sollte, und fand es eher so meh. Und deswegen hatte ich jetzt auch bei dem Hades Angst, dass das am Ende wieder für mich jetzt persönlich so ein Bestien wird.
Ja, hatte ich auch. Mir ging es nämlich mit Bestien genauso. Alle wollten mir weismachen, dass das Beste ist seit der Erfindung von geschnitten Brot. Und ich habe hinterher festgestellt, das ist für mich noch nicht mal das Beste seit der Erfindung von liegen gebliebenen Brötchen.
Ja, also ich sag jetzt mal, nee, nicht mal in der Bäckerei sind wir da.
Ja, genau. Ja. Das ist so die Vortagsbrötchen, ne? Ja. Die ist dann so für 1 Euro oder so.
Ja, die Vortagsbrötchen vom Lidl, die dort aufgebacken wurden.
Ja, genau, ja, oder so. die so, ne, wo sie sagen, hier für 50 Cent kaufen und direkt der Tafel spenden.
Ja,
so war es mit Bestien, aber mit Hades lief es anders. Damit die Menschen wissen, worüber wir überhaupt sprechen, also Hades, wie du schon richtig gesagt hast, kommt von Supergiant Games und ist ein Roguelike und das spielt man aus einer Top-Down-ISO-Perspektive. Und es ist ein wundervolles Vorzeigebeispiel, insbesondere für Game Design. Und für eine saubere, kluge Struktur für ein Spiel, das dann nach und nach nämlich immer und immer komplexer wird. Es ist eine Zwiebel sozusagen. Wie Ogre ist auch Hades eine Zwiebel. Und da werde ich sehr viel erzählen können nach hinten raus. Also am sinnvollsten ist es, glaube ich, anzufangen und es erstmal so in seinen Grundzügen zu skizzieren. Du spielst da Zagreus. Zagreus ist der Sohn von Hades und er möchte aus dem Hades entkommen, weil er herausfinden will, was aus seiner Mutter geworden ist. Das ist so die grundlegende Prämisse. Und sein Vater, Herr Hades, hat halt was dagegen. Aus Gründen. Aber welche Gründe das sind, das verrät er ihm nicht. Und das Spiel startet immer in einem Hub unten im Tartarus, also im Hades irgendwo unten. Und dort kannst du dich dann eben ausrüsten mit verschiedenen Waffen, mit verschiedenen Perks, die du nach und nach freischalten kannst. Und das ist auch ein Story-Hub. Da gibt es ganz viele unterschiedliche Figuren, mit denen kannst du sprechen. Und dann ziehst du los, wie das für so Roguelikes nun mal üblich ist. Gibt 4 große Bereiche, den Tartarus, dann Asphodel, dann Elysium, am Schluss den Tempel von Styx. am Ende von jedem Abschnitt wartet ein Endgegner, zwischendrin gibt's vielleicht auch Minibosse und dann klopfst du dich da durch. Und wie es halt so üblich ist, du stirbst sehr häufig, dann kehrst du zurück und behältst aber bestimmte Ressourcen, die du gesammelt hast und mit denen kannst du dann eben zusätzliche Perks freischalten, deinen Charakter hochleveln, vielleicht auch neue Waffen und ähnliches und dann machst du dich erneut auf den Weg und so wirst du nach und nach besser, sowohl auf Seite eines Charakterskills, dass deine Figur einfach mächtiger wird, als auch auf deinem persönlichen Skill, dass du also besser in der Ausführung bist. Das ist die Basis des Ganzen.
Jetzt habe ich direkt eine Frage. Und zwar hast du es jetzt ein Roguelike genannt, also mit K. Ich habe jetzt allerdings vielfach den Begriff Roguelite, also mit T, sozusagen wie eine Light-Zigarette oder ein Light-Bier, gelesen. Und ich habe mir das immer so gemerkt, weil ich habe auch jetzt häufiger schon in Diskussionen auch mit Hörerinnen und Hörern so ein bisschen rausgehört, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen den allen? Und ich habe mir das immer so gemerkt, Roguelites sind welche, wo man dauernd stirbt, das ist aber nicht sonderlich schlimm. Und Roguelikes sind welche, wo man auch dauernd stirbt und es nervt einen. was ist das jetzt?
Ich glaube, dass die Trennlinien dort nicht so eindeutig zu verorten sind. Ich glaube, was Korrektes ist, es ist umso mehr ein Roguelite, je mehr das Spiel dir bei zusätzlichen Runs weitere Hilfsmittel an die Hand gibt, um die Herausforderungen zu bewältigen, zu denen vielleicht dein Skill und dein Wissen alleine nicht ausreichen. Insofern, wenn man jetzt mit dieser Art von Nomenklatur wirklich anfangen will, wäre Roguelite vermutlich schon korrekt.
Okay, also bei mir war es halt in der Nomenklatur, wie du es so schön genannt hast, immer so ein Slay the Spire war jetzt zum Beispiel auch so ein Roguelite, das ich ja mit Sebastian sehr, sehr intensiv und gerne gespielt habe, einfach weil es dir nichts ausgemacht hat, wenn du stirbst und einen neuen Run starten musst. Mithin dreht sich alles sozusagen darum, du sitzt manchmal sogar da und denkst, ach, besser hier eigentlich abzubrechen und draufzugehen und mal was ganz anderes auszuprobieren, während so ein Roguelike oder Spiele mit Roguelike-Elementen, wie jetzt so ein Dark Souls oder so, eher von der Maßgabe sind, dass mir das Spiel mal links und rechts auf die Backen haut und das überhaupt gerade keinen Spaß macht, aber das halt sozusagen dazugehört. Also da entnehme ich es, dass Hades eher so in der Slay the Spire-Richtung.
Nee. Also, wenn du es so ausführst, dann würde ich sagen, das ist schwierig. Also, das Schöne an Hades ist Folgendes. Wenn man mal sagt, es gibt ja, ich hatte ja schon diese Kategorien genannt, ne? Also, es gibt die Charakterprogression, das heißt also, ich level irgendwas hoch und dann ist diese Figur in irgendeiner Form mächtiger. Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, dass du mehr Schaden machst, allerdings nur, wenn du Gegner von hinten in den Rücken fällst, nennt das Spiel Backstabbing. Und von dieser Art von Buffs gibt's natürlich einige. Und die machen deine Figur nach und nach deutlich mächtiger. Oder auch die Waffen, die es im Spiel gibt, die kannst du hochleveln. Und bei einigen zum Beispiel kannst du einfach ganz konkret dann, das ist häufig so ein, kommt ein bisschen drauf an, aber du kannst auch dort die Angriffskraft einfach hochleveln. Und dann wirst du natürlich, du musst nicht ein Stück besser in deinem Skill als Spieler werden, du wirst trotzdem einfach mächtiger.
Und das heißt ganz kurz nur zum Verständnis, das heißt, wenn ich die Waffe hochlevel oder die Fähigkeiten hochlevel, dann behalte ich die ab da für immer. Das heißt, der Level 1 Held, der am Anfang mit Level 1 Fähigkeiten und Waffen irgendwie startet, wird automatisch im weiteren Spielverlauf zu einem Level sonst was Held und das Spiel wird einfacher gewissermaßen.
Korrekt, ne? Also deine Figur, Zagreus selber, hat jetzt keine Charakterlevel, die da hochgeht, aber es gibt eben diese Dinge, die du hochleveln kannst, wie deine Waffe oder diese Fähigkeiten. Jetzt ist es aber auch umgekehrt zum Beispiel so, dass das Spiel ist nicht so ein Spiel, wie man das heutzutage aus klassischen Rollenspielen oder so kennt, dass irgendwann diese Zunahme an Charakterskill ausreicht, um jeden Graben im Spielerskill zu überbrücken. Du musst als Spieler besser werden und ansonsten wirst du immer und ewig immer weiter scheitern. Du musst in der Beherrschung dieser Spielfigur besser werden, du musst besser verstehen, was für Fähigkeiten diese Spielfigur hat, in welchen Situationen, die du einzusetzen hast, wie die Gegnertypen agieren, du musst lesen können, wann die einen bestimmten Angriff machen, wie du darauf zu reagieren hast, was es noch an Faktoren gibt in deiner Umgebung, wie du den Raum gut ausnutzen kannst und so weiter und so fort. Das heißt, es hat einen sehr starken Anteil auch an Spielerskill. Und es wird dir immer wieder passieren, dass gerade ein Run, ne, also einer dieser Durchgänge, ne, die Versuche aus dem Hades zu entkommen, das nennt man einen Run. Und innerhalb so eines Runs läuft's echt gut und dann scheiterst du trotzdem, weil zum Beispiel eine bestimmte Gegnerkonstellation kommt, mit der kannst du noch nicht gut umgehen oder das, was du gerade an Fähigkeiten, Ausrüstung und so dabei hast, passt nicht so gut dazu. Und das ist dann schon sehr ärgerlich. Also das Spiel ist nicht frei von Frust in der Hinsicht. Und es gibt noch eine dritte Kategorie, die ich neu aufmachen würde. Und das ist halt eine Wissensprogression, sag ich jetzt mal. Und genau dieses Verständnis, was in diesem Spiel funktioniert, wie. Also, ne, jetzt das simpelste Beispiel ist eben das Lernen von Animationen der Gegner zu lesen. Ah, der macht jetzt diesen Angriff und dieser Angriff ist so stark und geht so weit und deswegen muss ich jetzt so darauf reagieren. Das kommt noch obendrauf. Und je weiter du da fortschreitest, desto besser. Und das macht das Spiel auch so gut, dass diese drei Bestandteile fantastisch austariert sind.
Ich entnehme einer Bemerkung, die du gerade eben gemacht hast, auch das ist vielleicht ja eine ganz interessante Geschichte, dass die, weil du über die Gegnerkonstellationen gesprochen hast, die vielleicht nicht passen, dass das typisch für diese Sorte Genre zufallsgenerierte Level mit zufallsplatzierten Gegnern und so weiter hat.
Ja, genau. Also es hat ein Baukastensystem. Hm. Also ich habe, glaube 70 oder so Runs gemacht in dem Spiel und die danach, nach einer bestimmten Zeit siehst du diesen Raum und du weißt, ach, das ist der. Das heißt, es gibt also vorgefertigte Räume, die werden dann aber zufällig hintereinander gestöpselt. Ne? Also du gehst aus der ersten Kammer raus und dann, welche Kammer dann kommt, das weißt du nicht. Aber wenn du sie siehst, weißt du, ach, das ist die. Ne? Da gibt es sozusagen ein Kontingent, einen Pool von Räumen innerhalb des jeweiligen Abschnitts und die werden dann zufällig zugelost. Aber das ist nicht so, dass das wirklich jetzt prozedural generiert wird und dass das alles immer 100% anders ist, sondern du erkennst dann schon den Raum wieder. Und das heißt, je häufiger du das spielst, desto eher weißt du, ach okay, den Raum kenne ich und ich weiß auch, wie ich damit umzugehen habe, weil es gibt in diesen Räumen zum Beispiel auch Fallen. Und die Fallen sind für dich gefährlich, aber auch für Gegner. Und das kannst du dir zunutze machen, indem du Gegner in diese Fallen lockst, indem du manche Fallen schießen, zum Beispiel so leuchtende Pfeile. Und wenn du das richtige Perk mit dabei hast, kannst du solche Sachen reflektieren, also zurückschleudern. Und du kannst das benutzen als eine Waffe gegen Gegner. Oder es gibt einen großen Graben in der Mitte dieses Raumes. Und da kannst du aber mit dem Dash-Move, den du hast, kannst du da drüber so rüber hüpfen sozusagen. Und das kannst du super ausnutzen, um bestimmte Gegner auszutricksen, die dann erst um diesen Graben drum herum laufen müssen, weil die nicht fliegen können. Und all solche Sachen lernst du dann halt mit der Zeit dazu.
Du sprichst jetzt von Räumen und das deckt sich mit dem, was ich auch über das Spiel gelesen und selbst gesehen habe, nämlich, dass man sich das nicht so vorstellen sollte, wie zum Beispiel jetzt ein Diablo in einem Dungeon, sondern dass es wirklich in sich abgeschlossener Raum A, B, C, dann Boss, dann nächster Level, so ungefähr ist die Struktur. Also du gehst immer sozusagen von Raum zu Raum und hast kein freies Erforschen eines Dungeons oder so.
Genau. Das ist ehrlich gesagt ein bisschen Teil der Brillanz des Spiels. Und sorgt dafür, dass das so eine Sogwirkung entfaltet, weil es ist aufgeteilt, strukturiert in diese einzelnen Räume. Und so einen Raum, gerade wenn du hinterher richtig gut bist in dem Spiel, der dauert nicht mal eine Minute häufig und vielleicht 2-3 Minuten. Und das heißt, du hast diese super kurzen Gameplay-Portionen, die dann aber sehr, sehr intensiv sind. Das ist ein sehr dynamisches, sehr schnelles Spiel, wo du halt auch dann häufig so ein bisschen richtig ins Schwitzen geraten kannst. Und dass dieses, okay, einen Raum mache ich noch, weil das ja ist ja so eine kurze Zeiteinheit. So einer geht noch, ja. Und das sorgt wirklich sehr stark dafür, dass du dir denkst, ah, da komm, einen mache ich noch. Und ach, jetzt ist die Energie gerade so niedrig. Jetzt gehe ich mal da in diese Richtung und dann kann ich da vielleicht noch mal die Energie ein bisschen auffrischen. Und dann setze ich die Switch in Standby. Ist auch in der Hinsicht übrigens genau dafür ist es ein fantastisches Switch-Spiel. Weil du einfach, ne, kannst halt irgendwo das Ding einfach auf Standby setzen und am nächsten Tag machst du halt einfach genau in dem Raum weiter. Das geht auch so, du kannst auch das Spiel verlassen. Aber das halt noch mal unmittelbarer auf der Switch.
Okay, jetzt hast du schon von dem Dash-Move gesprochen, den du hast. Und auch das ist eine ganz interessante Eigenart des Spiels, die ja auch darauf hindeutet, wenn es jetzt wirklich so gut ist, dass eben häufig aus den einfachen Dingen dann die richtig guten Sachen werden. Nämlich, dass du eigentlich gar nicht viele Kommandos hast. Also wenn wir jetzt überlegen, wie sehr zum Beispiel der moderne Controller bei, keine Ahnung, einem Watch Dogs oder so wahrscheinlich belegt ist mit verschiedenen Funktionen, hast du hier, glaube ich, Angriff, Rennen und Dash-Move oder so. Also ganz, ganz wenige Dinge, die du eigentlich machen musst und die du dann wahrscheinlich, würde ich jetzt vermuten, halt einfach dann sehr gut machen musst.
Ja, das ist gar nicht mal so Korrekt. Es gibt nämlich ein ganz schön umfangreiches Repertoire an Sachen, die man machen kann.
Dann haben mich die Tests angelogen.
Ja, also anscheinend schon, zumindest wenn sie das so gesagt hätten. Das Spiel ist halt fantastisch strukturiert. Das heißt, das öffnet sich nach und nach und nach und nach. Ne? Du kommst am Anfang, spielst du halt erstmal los und dann benutzt du das Dashen und das Zuschlagen. Und dann merkst du vielleicht als erstes, ach guck mal, wenn ich das Schwert benutze, dann macht er immer die gleiche Angriffsabfolge von drei Schlägen, die in so einem Stoß nach vorne endet. Und am Schluss dieser letzte Schlag, der hat eine viel größere Reichweite. Vielleicht kann ich damit in Zukunft arbeiten. Und dann das Dashen, um halt Abstand zu wahren oder Abstand schnell zu überbrücken. Und dann gibt's aber halt je nach Waffe, es gibt verschiedene, 6 Waffen gibt's in dem Spiel, dann gibt es da jeweils noch die Möglichkeit, die Angriffstaste gedrückt zu halten. Und das ist dann auch bei dem Schwert, macht das so einen kleinen Area of Effect Angriff, wo er so auf den, so in so einem Kreis um sich herum Schaden macht. Beim Speer ist es genauso, da musst du es gedrückt halten, dann macht er so einen Wirbelangriff. Bei dem Bogen wird nur die Reichweite der Pfeile erhöht und ich glaube, die machen auch mehr Schaden zum Beispiel und so weiter und so fort. Und dann gibt's zusätzlich noch ein Special für jede Waffe. Das kann auch wieder sowas sein. Das sind häufig Fernkampfangriffe. Das Speer wirft er dann und ich glaube, ich habe eben Quatsch erzählt. Ich glaube, das Special beim Schwert ist dieser Area-Effekt-Angriff. Egal. Auf jeden Fall, das gibt's noch und dann gibt es auch noch zusätzlich einen Cast. Und der Cast ist am Anfang auch so ein ziemlich lascher Fernkampfangriff. Und den wiederum, der wird bestimmt durch zusätzliche Perks, die du auf dem Run findest. Und das sind aber Sachen, die behältst du eben nicht. Die sind individuell für jeden Run. Du triffst dort nämlich dann immer verschiedene andere Götter des Olymp, die dir helfen. Und eine dieser Hilfen ist dann eben, dass dieser Cast ausdefiniert wird. Und da gibt's dann auch wieder ganz, ganz unterschiedliche Sachen. Einer ist eine große leuchtende Kugel, die gegnerische Geschosse reflektieren kann. Oder das andere ist wie so eine Gasgranate, wo die Gegner, die in diesem Nebel stehen, dann Schaden nehmen können.
Okay. Klingt doch komplexer, als ich es jetzt in manchen Testberichten tatsächlich gelesen habe, die gewissermaßen so die Einfachheit betont haben. So einfaches System oder einfache Bedienung, aber dann schwer zu meistern hinten raus. Ein bisschen so hat es mich halt dran erinnert an so frühe Jump'n'Runs oder weißt du, frühe Marios, in denen du eigentlich nichts anderes machen konntest als hochspringen und die aber trotzdem aus dieser einen Mechanik extrem viel rausgeholt haben.
Ja, nee, so ist es eigentlich nicht. Es gibt dann sogar noch den Call. Der Call ist so ein bisschen wie so eine Smart Bomb, aber der räumt den Bildschirm nicht leer, sondern macht halt einen großen, sehr viel Schaden verursachenden Angriff, der auch wieder unterschiedlich ist, weil den musst du dir auch erstmal abholen von diesen Götterperks. Und dann ist der eine, der sorgt dafür, dass da so ein sich so ein großer Schneesturm ausbreitet, der Schaden macht und der die Gegner vielleicht ein bisschen verlangsamt und der nächste ist dann von mir aus, dass du unverwundbar bist für x Sekunden und so weiter und so fort. Also das heißt, das Repertoire ist schon recht ausgefeilt. Die große Stärke des Spiels ist wirklich, wie es dich an die Sachen heranführt, dass es eben sehr gut das Ganze gated. Also am Anfang startest du mit einem überschaubaren Ding. Diese ganzen anderen Waffen gibt's nicht, die kommen erst nach und nach dazu. Dann erklärt es dir halt, so und so geht's, aber du kommst erstmal aus mit nur Dashen und Zuschlagen. Und dann merkst du irgendwann so, okay, jetzt muss ich mal verstehen, wie ich zum Beispiel dieses Special einsetze und jetzt muss ich vielleicht auch mal diesen Cast benutzen und dann diese Calls zum Beispiel werden auch erst später freigeschaltet. Das heißt, es ist halt einfach nur sehr, sehr clever, wie ist diese Lernkurve gestaltet. Aber das ist schon eigentlich, also hinten, man braucht schon eine ganze Weile, bis man dann hinterher wirklich flüssig hin und her schaltet zwischen diesen verschiedenen Systemen, je nachdem, wie es die Situation gerade erfordert.
Okay, also ich entnehme, zumindest bis zum jetzigen Zeitpunkt, dem Ganzen eine Spielmechanik, die definitiv sehr interessant klingt, auch durchaus was für mich sein könnte, vielleicht ein bisschen zu sehr auf Geschicklichkeit vielleicht, um ein Jochenspiel zu sein, aber durchaus interessant. Was mich jetzt natürlich bei Supergiant Games auch immer interessiert, ist die ganze Präsentation des Ganzen, weil wenn man denen eins nicht nachsagen kann, auch wenn uns beiden jetzt Bestien nicht gefallen hat, dann, dass das Ding keinen Stil hatte. Ich meine, Bestien hatte ja bekanntermaßen diesen Erzähler, der einfach ständig kommentiert hat, was du mit deiner Figur am Bildschirm machst, insbesondere auch, wenn du gescheitert bist. Ich kann mich da noch erinnern, wenn du am Anfang irgendwie kannst du von den Leveln sozusagen runterfallen, wie auch so gewissermaßen von der Spielwelt runterfallen und wie auch der Erzähler dann sofort kommentiert. Und das hätte er gemacht, wenn er nicht runtergefallen wäre, so ungefähr. Hat Hades irgendwas in die Richtung? Ich meine, auf den Screenshots und auf den Videos sieht es schon sehr, sehr stilsicher aus, aber hat das auch irgendwie so einen Kniff?
Es hat einen Erzähler.
Okay, okay, das habe ich gar nicht gelesen.
Es hat für mich jetzt einen super Sweet Spot gefunden, weil es hat all diese Charaktere, die einmal in diesem Story-Haupt-Hub drin sind. Und nach jedem Durchgang sind die wechseln auch. Da ist mal der eine da und der andere weg. Und dann stehen die da rum und haben Ausrufezeichen über dem Kopf, wenn sie was zu sagen haben. Du kannst auch häufig mit denen sprechen ohne Ausrufezeichen. Sie haben unfassbare Varianz in den Dialogen. Du hast alleine zum Beispiel, jedes Mal, wenn du stirbst, da gibt es so einen kleinen Pool aus Blut, aus dem du dann immer wieder auferstehst. Und da steht dann immer, ist das Orpheus? Ja, das ist Orpheus, der da steht. Und mit dem kannst du jedes Mal sprechen. Und der hat Kommentare, abhängig davon, welcher Gegner dich getötet hat, wie weit du gekommen bist, ob du vorher schon mal so weit gekommen bist oder nicht, ob du vielleicht diesmal erstaunlich früh den Löffel abgegeben hast und so weiter. Also es reagiert kontextuell auf das, was vorher passiert ist. Das ist der Hammer. Und die haben halt jedes Mal, wenn du da reinkommst, diese Story-Fragmente auch im Angebot. Du kannst mit deinem Vater, mit Hades, der da halt irgendwie, also der Hades im Spiel, ist halt so eine Bürokratie-Hölle, wo dann halt überall auch so kleine Geisterwesen, die Shades, dann in so einem separaten Bereich sitzen, wie in so einer Buchhaltung und irgendwelche Papiere ausfüllen. Kannst mit dem Vater reden, kannst mit da gibt es die Furien, eine davon, Megara, die auch als als Endgegner des ersten Bereichs auftritt, die steht da häufig rum, mit der kannst du reden und. Es gibt wahnsinnig viele sehr gut geschriebene Dialoge, die hervorragend vertont sind und halt einfach eine unglaubliche Vielzahl an unterschiedlichen Äußerungen bereithalten. Und dann gibt es halt zusätzlich noch den Erzähler. Und die Verschränkung zwischen diesen direkten Dialogen und dem Erzähler ist halt auch wirklich fantastisch, weil der Erzähler liefert das, was häufig bei Spielen, die rein auf diese Dialoge setzen, verloren geht. Nämlich Beschreibungen über Gefühle, über so die innere Gefühlslage von Figuren oder auch Beschreibungen von Figuren, die einfach nicht sprechen können. Cerberus, der Höllenhund, ist da so ein riesengroßer Schoßhund sozusagen. Und dann kommt immer der Erzähler und der vermittelt, was in Cerberus gerade vor sich geht, weil der knurrt eigentlich immer nur, wenn du mit ihm sprichst.
Okay, das klingt cool. Aber wie muss ich mir das mit der Story vorstellen? Das habe ich mich schon auch bei den Artikeln, die ich gelesen habe, gefragt, die ja zumindest davon sprechen, dass es eben diese, du hast jetzt schon gesagt, diese fragmentarische Geschichte gibt, die sich einem dann im Laufe des Spiels und im Laufe der Runs erschließt und du irgendwie rausfinden musst, was da mit deiner Mutter passiert ist und was dein Vater da damit zu tun hat. Alles klar, verstanden. Aber wie funktioniert das in einem Spiel, das ich ja theoretisch schon beim ersten Durchgang durchspielen kann? Aber dann habe ich ja noch lange nicht alles von der Story gesehen, oder? Also ich meine, ich kann ja quasi alle Bereiche irgendwie durchspielen und dann wieder von vorne anfangen.
Genau. Das ist was, das wir in einen kleinen Spoiler-Teil vielleicht packen sollten. Aber sie haben eine wirklich clevere und eigentlich auch dramaturgisch schöne Lösung dafür gefunden, warum das tatsächlich in diesem endlosen Zyklus ablaufen muss.
Aber müssen wir gar nicht spoilern. Was mich nur interessiert, ist das heißt also, weißt du, Story-Fragment X wird dann einfach nach Run 10 freigeschaltet? Oder wie macht das Spiel? Mich interessiert, wie das strukturell funktioniert.
Ja, genau. Also Okay. Erstens, die Story geht häufig auch einfach nur voran, nachdem du gestorben bist und dann dort wieder in den Hades zurückkehrst. Und dann aber jedes Mal, wenn du einen Run erfolgreich absolvierst, also tatsächlich aus dem Hades rauskommst, dann gibt es dort immer besondere Erkenntnisse, Entwicklungen in dieser Geschichte. Und das ist halt auch so strukturiert, dass es im Grunde so funktioniert, die Story setzt sich sogar dann fort für dich, wenn du scheiterst. Ja? Du kehrst dann dahin zurück, aber dann kannst du da mit deinem Vater und der anderen Figuren reden und die kommentieren dann halt auch teilweise eben Dinge, also du erfährst neue Dinge im Verlauf der Story und diese anderen Figuren nehmen darauf Bezug und wissen dann sozusagen, dass du jetzt ein bisschen schlauer bist und kommentieren das weiter und geben dir noch mal ein kleines Puzzlestück zu dieser Geschichte hinzu.
Alles klar, okay, dann habe ich die Struktur verstanden, weil normalerweise ist es ja bei Spielen einfach so, dass Story gewissermaßen gegated ist hinter Progression im Spiel. Also ich bin in einen neuen Level gekommen oder ich habe irgendwas Neues entdeckt. Und da finde ich es ganz interessant, wie geht denn ein Spiel damit um, bei dem du eigentlich immer wieder dasselbe machst mit einer Geschichte?
Genau. Also es ist schon so, du musst halt mehrere, also schon etliche erfolgreiche Runs absolvieren, damit du die Geschichte ganz erzählt bekommst. Es gibt dann auch so einen, zumindest erstmal nominell der Erzählung nach, einen vorläufigen Endpunkt, ja, so eine Art Abspann auch. Aber du hast halt, ich glaube, bei mir hat es gedauert bis in die 30er, bis ich einen Run tatsächlich vollständig abgeschlossen hatte. Und es war trotzdem so, dass entweder sich die Geschichte wirklich weiterentwickelt hat, also diese Kernstory, oder es war zumindest einfach so, dass diese Figuren immer wieder unterhaltsame Dinge zu sich und irgendwelchen Nebengeschichten abgesondert haben. Weil es ist zum Beispiel auch so, du kannst in deinem Run zufällig immer wieder in jedem Abschnitt auf einzelne Persönlichkeiten treffen. Sisyphus zum Beispiel und die Eurydike und so weiter. Und die wiederum haben eine Verbindung zu anderen Figuren, die in diesem Story Hub existieren. Und da entstehen kleine Nebendramen, die sich dann auch wieder weiterentwickeln.
Alles klar, dann erzähl mir jetzt haben wir es über den Erzähler, sind wir jetzt zur Geschichte gekommen und typisch natürlich dann wieder für Supergiant Games, wieder der Erzähler und natürlich wieder, wie ich dem entnehme, ein fantastischer Erzähler. Ach, vielleicht gebe ich Bestien doch nochmal eine Chance, aber das ist eine andere Geschichte für einen anderen Tag. Erzähl mir was über die Präsentation, weil, wie ich es vorhin schon mal, glaube ich, erwähnt habe, das wirkt extrem stilsicher. Und obwohl ich eigentlich schreiend davon laufe, wenn irgendetwas mit griechischer Mythologie kommt, weißt du, so Hades und Cerberus, boring, aber das sieht nicht boring aus.
Also es hat einen sehr schönen, sehr klaren Grafikstil, auch sehr typisch für das Studio, finde ich. Also wirklich so, man hat das Gefühl so, ja, okay, man erkennt, dass das eine wahrscheinlich alles den gleichen Art Director hatte. Es ist super lesbar, die Perspektive der Kamera ist toll gewählt. Du hast einen sehr guten Überblick über dieses Schlachtfeld, wo ja wirklich die Positionierung auch extrem wichtig ist. Es hat einige auch optisch wirklich schön gestaltete Momente. So, wenn du in einen neuen Bereich reinkommst zum Beispiel, gibt es immer so einen Aussichtspunkt, wo du deine Figur hinsteuern kannst und dann schwenkt die Kamera so hoch und zeigt dir ein Panorama dieser neuen Spielwelt, die du jetzt betreten hast. Und auch da gibt es dann so einen kleinen erzählerischen Kommentar. Und das kannst du auch mehrfach machen und das verändert sich dann teilweise auch dann relativ lange ins Spiel noch. Und das Beste ist halt wirklich, glaube ich, wie hübsch, wie detailversessen und gleichzeitig aber funktionell das Ganze ist. Also du hast irrsinnig viele nette kleine Details, die du entdecken kannst, gerade unten in diesem Story Hub, wo es dann zum Beispiel so eine Lounge gibt, ja, wo dann auch diese ganzen kleinen Geisterchen dann immer Pause machen und da steht so ein Chefkoch-Shade irgendwo rum und es gibt irgendwelche Poster an den Wänden und dann gibt's da auch die Möglichkeit, das dann hinterher mit einer Ressource, die du unterwegs sammelst, auszubauen. Gibt's so einen kleinen Shade mit einem Bauhelm, zu dem kannst du dann gehen und kannst Erweiterungen dieser Lounge zum Beispiel in Auftrag geben. Das sind so kosmetische Veränderungen, die aber auch wieder dann zum Beispiel manchmal so einen kleinen leuchtenden Punkt erzeugen, wo du hingehen kannst, um dann wieder den Erzähler zu haben, der dann kommentiert, was du da umgebaut hast und was das jetzt für ein schönes, dekoratives, neues Möbelstück ist, das du da hingestellt hast, ja, und aus welcher Kollektion das jetzt irgendwo gebaut wurde und so weiter und so fort. Und die Feinheiten sind halt super an dem ganzen Ding zum Beispiel. Nur mal also als winziges Beispiel, wenn Zacharias diesen Dash-Move macht, dann hat er das, dann zieht er so einen Feuerschweif hinter sich her und der löst sich aber am Ende des Dash nicht auf, sondern der faltet sich sozusagen zurück zu der Figur ein. Und das ist dann wie ein Pfeil, der auf deine Endposition zeigt. Das zieht das Auge automatisch auf den Endpunkt von diesem Dash-Move. Und dadurch hast du eine super Übersicht, wo sich diese Figur befindet, obwohl du mit ihr diese vielen schnellen Dash-Bewegungen gerade gemacht hast. Und es ist halt echt diese Verschränkung zwischen dem, wie ich finde, stilsicheren, echt gelungenen Grafikstil und diesen kleinen Elementen, die halt wirklich das Gameplay unterstützen, das macht es so perfekt.
Huiuiuiuiui, ich befürchte ja, also was heißt ich befürchte ja, also dass da eine Vollpreisempfehlung am Ende rauskommt, scheint mir ja zweifelsohne festzustehen jetzt schon, aber ist das am Ende so ein Spiel, du sagst die ganze Zeit, das macht es perfekt, das macht es total super, würde man da am Ende sogar eine 90 hinschreiben?
Ja. 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 Doch, kann man echt nicht anders sagen. Also es ist halt echt so ein Musterbeispiel für Polish, für Spielstruktur und aber auch eben für sowohl Liebe fürs Detail, aber also halt auch, also es gibt so viel zu entdecken auch zwischendrin, wo du es gar nicht erwartest. Mal als ein Beispiel, es gibt eine Arena, so eine kleine, wie so ein Mini-Kolosseum, mit dem man immer kämpft. Und das ist halt auch bevölkert von diesen kleinen Geisterwesen, diesen Shades. Und da gibt's einen, der ist rot. Und das ist, der ist aber auch so zartrot, ne? Das muss dir nicht unbedingt auffallen, weil die sind alle so ein bisschen, die ganze Spielwelt ist so Pastellfarben irgendwie. Und wenn du dann aber, und nach x mal, x durchlaufen, wenn du dann dahin gehst oder sowas, dann siehst du, das ist der eine, der immer, die Shades haben so kleine Emoticons über ihren Köpfen, mit denen die dann kommunizieren. Das ist der eine, der immer ein Smiley macht. Und wenn du dann aber zu ihm hinläufst, dann fängt der Zagreus irgendwann an, das zu kommentieren. Er sagt, ah, mein einer Fan. Ja. Und dann jedes Mal, wenn du wieder in diese Arena kommst, dann gehst du halt zu dem Shade hin und kriegst halt jedes Mal andere Kommentare, wie er mit diesem, wie er dann kommentiert, dass er den einen hat, der zu ihm hält. Und das ist halt, ist wirklich, also durch das ganze Spiel durchgezogen, so viel zu entdecken und aber auch so viel Nützliches zu entdecken. Es gibt nach dem Abschluss eines Raumes gibt es Geräusche, so kleine Tönchen, die da ertönen. Es gibt hinterher zum Beispiel verschiedene, auch zufällig generierte Sonderereignisse, die auftauchen können. Zum Beispiel so, dass man, hinterher kann man fischen. Es gibt so ein Angel-Mini-Spiel, aber wirklich mini-mini. Und wenn so ein Fishing-Spot erscheint zum Beispiel, das macht einen ganz eigenen Ton. Und nach einer Zeit bemerkst du, dass das der Ton ist, der dich darauf hinweisen soll, renn nicht gleich in den nächsten Raum weiter, hier ist noch was. Und diese Töne sind unterschiedlich für das, was da gerade erschienen ist. Es gibt Sachen, diese sogenannten Chaos Gates zum Beispiel. Da kannst du dann Chaos treffen. Das ist so eine Gottheit, die so ein bisschen außerhalb steht. Die bietet dir immer ganz besondere Perks an, für die du über 4, 5, 6 oder so und so viele Räume musst du einen Nachteil in Kauf nehmen, dass dein Dash-Move zum Beispiel 25% kürzer ist. Aber wenn du das überlebt hast, dann kriegst du dafür 34% mehr Schaden oder solche Geschichten. Und das ist der Ton, der die diese Chaos Gates machen, ist zum Beispiel auch noch mal anders. Und es ist halt wirklich, es ist überall. Du könntest stundenlang diese Details referieren, wo sie entweder gesagt haben, das ist was, da können sie noch mal am Rande was entdecken und du freust dich, wenn du derjenige bist, der es dann auch endlich entdeckt hat. Oder eben, das ist eine Feinheit, die das Gameplay bereichert. Ich habe wirklich selten was gesehen, das wirklich von der obersten bis in die kleinste Ebene so durchdacht ist und wo die Hand des Entwicklers so ihr Florett so sicher führt wie bei, hey, das ist wirklich unfassbar außergewöhnlich. Und es ist in der Hinsicht natürlich schon ganz interessant, weil es wieder so eine, also ich habe das Gefühl, hey, das ist schon bekannt. Das haben die Leute mitgekriegt, dass das all diese Top-Wertungen bekommen hat. Aber ich finde, man sieht schon, dass das trotzdem nicht den gleichen Impact hat wie diese anderen großen Titel. Also ich habe das Gefühl, man sieht wieder technische Exzellenz oder diese emotionale Wucht. Das schlägt Brillanz im Gameplay. Es macht nicht eine Welle wie ein The Last of Us 2 zum Beispiel, obwohl es in sich, ehrlich gesagt, das viel bessere Spiel ist. Aber es hat halt weder irgendwas, wo man sagt, das ist jetzt irgendwo emotional sowas, so der Hammer, oder es wäre die neue Avantgarde der Technik, sondern es ist halt einfach Brillanz im Gameplay. Ne? Und es ist nicht wahnsinnig viel da, wo du sagst, das ist jetzt total neu, das habe ich so noch nie gesehen, sondern es ist halt einfach nur in der Ausführung so perfekt geworden.
Ist eigentlich deprimierend. Die Spiele, die brillant darin sind, ein Spiel zu sein, bekommen lange nicht die Öffentlichkeit, wie vielleicht die Spiele, die viel brillanter darin sind, ein Film zu sein.
Ja, also schon, also man sieht eigentlich, wo ist tatsächlich die Wertschätzung. Es liegt natürlich auch ein bisschen daran, dass, glaube ich, die Sprache natürlich häufig fehlt oder auch das Verständnis. Also man merkt natürlich sehr häufig, ne, man spielt das und man merkt, das ist geil, das fühlt sich super gut an. Aber ich glaube, für die meisten Leute ist es dann eben doch schwierig zu artikulieren, was ist denn daran so gut? Also eine Sache, die zum Beispiel auch total brillant ist bei Hades, ist, wenn du so einen Raum bewältigt hast, dann gibt es häufig mehrere Türen. Und über diesen Türen siehst du eine Glaskugel und die zeigt dir an, welche Belohnung auf dich im nächsten Raum wartet. Da gibt es ganz unterschiedliche. Und die bringen dir unterschiedliche Vorteile. Es gibt Darkness, das ist so ein bisschen wie bisschen wie XP-Punkte, mit denen kannst du dann eben bestimmte Fähigkeiten von Zagreus verbessern. Dann gibt es Nektar kannst du an andere Figuren verschenken und die Beziehung verbessern und dann kriegst du von denen wie hinterher vielleicht noch irgendwelche Boni. Oder es gibt diese Gemstones und so Edelsteine, das sind die für diese Hausverbesserung und so weiter und so fort. Auf jeden Fall, das siehst du dort. Und du siehst dort auch zum Beispiel die Anzeige, hier erwarten dich Perks von diesem Gott. Hier ist das Symbol von Athena und hier ist das Symbol von Dionysos. Das ist auch Teil dieser Wissensprogression. Am Anfang ist es noch so, keine Ahnung, was ist denn das für ein Symbol, muss ich mir erstmal anschauen. Wenn du hinterher richtig in dem Spiel drin bist, dann sitzt du da und du weißt genau, für diese Waffe will ich eigentlich diesen Bild haben, mit dem habe ich bislang richtig gute Ergebnisse erzielt. Und das sind die Perks von diesem Gott kombiniert mit diesem Gott. Und dann siehst du also dieses Symbol und du triffst hinterher strategische Entscheidungen und sagst, okay, ich gehe jetzt dahin und nehme diesen Ausgang, um genau zu diesem Gott zu kommen. Und Hades hat diese super Balance zwischen diesen Action-Entscheidungen, wo du in Sekundenbruchteilen eher taktische Entscheidungen triffst, wie du dich positionierst im Kampf, und dann eher strategischen Entscheidungen. Ich möchte diese Zusatzfähigkeiten bekommen. Und du kannst dann aber auch in der Charakterentwicklung diesen Zufall immer mehr versuchen einzugrenzen, indem du zum Beispiel Erfahrungspunkte investierst, um zu sagen, ich kriege jetzt mit 20% höherer Wahrscheinlichkeit seltene Perks. Oder es gibt sogenannte Keepsakes, so Erinnerungsstücke. Und wenn du die mitnimmst, dann ist dir garantiert, dass der erste Gott, den du triffst, ist der, von dem dieses Erinnerungsstück stammt. Und dadurch kannst du den Zufall einengen und mehr auf eine ganz bestimmte Ausrüstungszusammenstellung hinarbeiten. Aber umgekehrt ist es nie hundertprozentig sicher. Du musst immer mit Unwägbarkeiten leben, dass du bei der Auslosung dann doch eine Niete ziehst. Und dann musst du wieder improvisieren und dich auf dieses neue Equipment einstellen. Und diese Balance zwischen der Unberechenbarkeit, aber dem planvollen, strategischen Entscheidungen, God-like.
Okay. Ja, es ist echt ganz interessant, wenn man sich auch Gedanken darüber macht, warum ein offensichtlich so gutes Spiel halt längst nicht die Wucht hat. Natürlich, es verkauft sich bei Steam offensichtlich ziemlich gut. Es verkauft sich anscheinend auch im Nintendo Online Store ziemlich gut, aber so diese geballte Aufmerksamkeit, die zum Beispiel auch gerade ein wahrscheinlich viel schlechteres Watch Dogs bekommt. Ich habe Watch Dogs Legion jetzt noch nicht selbst gespielt, du glaube ich, aber ich würde ja mal davon ausgehen, dass das auf spielerischer Ebene lange nicht so gut ist, aber es ist ein großes AAA-Ding und ich glaube, so ein Spiel wie Hades wird immer das Problem haben, dass es nur in Anführungszeichen von Supergiant Games ist und nicht halt von, keine Ahnung, wenn Nintendo sowas machen würde, würden wir mehr drüber reden.
Also ich glaube, weißt du, wenn das ein First-Person-Spiel mit krasser Grafik wäre oder ansonsten ziemlicher Rotz, würde man wahrscheinlich mehr davon sehen, also an prominenterer Stelle. Nochmal, es ist schon, ich glaube, ich habe das Gefühl, es haben viele Leute schon mitgekriegt, dass es das gibt und so. Aber es ist halt immer noch das Ding, du schaust auf diese Screenshots und das ist zwar stilistisch alles ziemlich cool, aber es bläst dich jetzt nicht weg. Du denkst nicht so, oh, das habe ich noch nie gesehen oder sowas. Und es hat halt auch nicht so, es hat weder irgendeine begleitende Kontroverse wie Last of Us oder es hat nicht diese Dinge, wo hinter Leute schreiben, ich musste weinen oder sonst irgendwas, ja, wo solche Headlines hinter dabei rausspringen. Es ist halt tatsächlich halt spielmechanische Exzellenz, ja. Die Kombination, auch wann wird dieses Element eingeführt? Wann kann ich das dem Spieler zusätzlich zumuten? Es hat auch eine der interessantesten und coolsten Endgame-Gestaltungen zum Beispiel. Denn wenn du das Spiel das erste Mal komplett absolviert hast, dann schaltet es was frei. Das sind so Bestrafungsverträge sozusagen. Das ist so ein bisschen wie, so, ne, weil du dann, also dein Vater will ja nicht, dass du aus dem Hades abhaust, ja, und dann gibt's zur Strafe diesen Pakt und dann musst du halt immer, bevor du einen neuen Run startest, dir selbst Strafen auferlegen. Ne, das kann sein, Fallen machen jetzt 4-mal mehr Schaden oder die Minibosse haben auf einmal neue Angriffsmuster und so weiter und so fort. Das ist ein ganzer Katalog und am Anfang musst du dir nur eine solche zusätzliche Bürde auferlegen und es wird dann immer mehr. Mit jedem erfolgreich abgeschlossenen Run musst du mehr und mehr und mehr Gewicht sozusagen in deinen Rucksack packen, um dann den Berg erneut zu erklimmen. Und es ist super geil, weil das Spiel gibt dir halt eben überall immer noch Kontrolle. Ja, es ist nicht so wie manch andere Roguelikes oder Roguelites, die halt dann sehr stark alles nur auf Zufall setzen, sondern es gibt ja immer noch hier selbst Mitbestimmungsrechte, Gestaltungsmöglichkeiten und eben Möglichkeiten, wo du diese taktischen Abwägungen machen musst. Will ich lieber, dass die Feinde in größerer Zahl auftauchen oder dass sie mehr Energie haben? Das ist, und das ist alles verknüpft mit den Funktionen von einzelnen anderen spielmechanischen Bestandteilen. Es gibt ein Erinnerungsstück zum Beispiel, das gibt dir eine höhere Chance auf Dodge, ne? Also Dodge ist einfach so ein Wert, wo gewürfelt wird und du hast eine bestimmte Chance, dass du keinen Schaden nimmst, wenn ein Gegner dich sonst getroffen hätte. Und jedes Mal, wenn du einen Raum schnell abschließt, also unter einer bestimmten Zeitmarke, die das Spiel dir aber nicht verrät, aber du musst schon ziemlich flott sein, kriegst du, ich glaube, plus 1,5% Dodge dazu im höchsten, in der höchsten Ausbaustufe. Alles in dem Spiel lässt sich noch upgraden. Und das heißt aber, dann musst du halt auch wieder planvoll vorgehen. Du willst dann dir ganz bestimmt nicht als zusätzliche Bestrafungsmaßnahme aussuchen, dass die Gegner mehr Lebensenergie haben, weil dann sind sie nicht schnell besiegt, dann kannst du dieses Erinnerungsstück nicht hochpumpen, dann kriegst du nicht den maximalen Dodge-Wert nach hinten raus. Und das sind überall, das ist jedes Mal, also ich habe das wirklich, ich habe locker 50 Stunden in dem Spiel. Es gibt immer noch, es gibt erstens immer noch neue Dialoge und es gibt immer noch neue Ebenen in diesen Spielmechaniken, wo ich feststelle, ach guck mal, das ist auch ganz cool. Diese Gasgranate, die du von Dionysos bekommen kannst, die diesen Partynebel erzeugt zum Beispiel, die ist verschränkbar mit einem anderen Perk, wo, wenn du selber in dem Nebel stehst, du wiederum einen Buff bekommst. Und dann kannst du auf einmal das ausnutzen, um dir selber so eine Art kleine, so eine kleine Vorteilszone zu erschaffen, weil du diese Granate irgendwo hingeworfen hast. Und es ist nicht mehr einfach nur etwas, um vielen Gegnern einen negativen Statuseffekt zu verpassen. Und Sachen, die dir vorher nutzlos erschienen sind, werden auf einmal wertvoll. Und also die ganzen, die Interaktion, ja, die Symbiose der einzelnen Spielmechanismen miteinander ist unglaublich. Also was eine Mühe dahinter steckt, das auszutarieren und das alles miteinander zu verschränken, wie lauter Zahnrädchen. Es ist ein Schweizer Uhrwerk, dieses Spiel.
Ich habe jetzt in der Zwischenzeit, während ich deinen Ausführungen lauschte, so ein bisschen überlegt, gibt es eigentlich oder fällt mir ein AAA-Spiel ein, das wirklich komplett auf die Perfektion der Spielmechanik getrimmt ist? Sollte man ja eigentlich annehmen, dass einem ein Spiel einfällt, das versucht, ein so gutes Spiel wie möglich zu sein. Und das Einzige, was mir also richtig AAA aus den letzten Jahren einfällt, ist Zelda.
Ja, Mario das, vielleicht noch. Ne?
Mario habe ich jetzt nicht gespielt. Aber das würde passen. Oder eine Mario Kart. Also Nintendo-Spiele sind tatsächlich die einzige AAA-Hersteller, der wirklich einen gesteigerten Wert oder vielleicht Gameplay first sozusagen denkt.
Ja, man könnte auch vielleicht so hier, ich meine, sowas wie Bloodborne ist ja auch schon AAA-ig. Wobei, ehrlich gesagt, so ein Bloodborne hat in der Ausführung viel mehr Ecken und Kanten als ein Hades. Ist natürlich als 3D-Spiel ist das nochmal schwieriger, ne? Aber Hades ist halt einfach so wirklich, also bis in die kleinen Details fantastisch. Und ein Bloodborne hat schon noch so ein paar Sachen, wo man so draufschaut und sagt, das ist einfach, das ist nicht dermaßen sauber.
Ja, das mag sein. Also Bloodborne kann man sicherlich dazu rechnen oder auch Dark Souls. Das hatte ich jetzt gar nicht so unter den richtigen AAA-Sachen jetzt gar nicht negativ gemeint, aber das waren jetzt nicht so, weißt du, wenn ich jetzt an so Ubisoft-Sachen denke und EA weißt halt die Sorte Spiel. Da sieht man schon eine deutliche Diskrepanz und auch die Diskrepanz, dass die Sorte Spiel halt in der Regel, wenn sie nicht Nintendo macht, halt im Indie-Bereich anzusiedeln ist. Ist ganz interessant. Und wahrscheinlich auch einigermaßen erschreckend, wenn man genauer drüber nachdenkt.
Ja, ich meine, die Beherrschbarkeit ist natürlich bei sowas wie einem Hades erheblich höher als in einem, keine Ahnung, also vielleicht so ein Battlefield, das wird natürlich für die Vielzahl der unterschiedlichen Mechanismen, die da auch miteinander interagieren, wird das wahrscheinlich auch schon ziemlich gut austariert sein, vor allem am Ende seines jeweiligen Lebenszyklus mit so und so viel Patches. Aber ja, also gerade jetzt mit Blick auf Singleplayer, ne, und Hades ist ja Singleplayer, da fällt mir dann echt nichts ein, ehrlich gesagt, außer den genannten.
Nee, zumal du ja, ich meine, jetzt kommen wir ein bisschen von Kuchenbacken auf Arschbacken, aber vielleicht den Gedanken noch, Zumal du in vielen dieser modernen Spiele, also von einem Last of Us zu einem die letzten Assassin's Creeds, die ich jetzt gespielt habe, bin jetzt mal auf Valhalla gespannt, aber in dieser Sorte Spiel, jetzt bei Watch Dogs wird es wahrscheinlich ähnlich sein, nimm die Geschichte raus und die Figuren und die Spiel, also nimm den Teil weg und dann sag mir, willst du dieses Spiel an sich spielen? Und dann sag ich, nö, während du ja gerade ein Spiel skizziert hast, das selbst wenn, natürlich wird es besser dadurch, dass es eine Atmosphäre besitzt und eine Story anscheinend besitzt, aber selbst wenn du die wegnehmen würdest, wird ein gutes Spiel übrig bleiben.
Ja, genau. Bei Watch Dogs ist es ja so ein ulkiger Fall sogar, also jetzt ohne der Besprechung vorzugreifen, aber bei Watch Dogs ist es so, dass es eher die Gesamtheit ist, also die Summe der Teile ist mehr als die einzelnen. Also du kannst bei Watch Dogs auf jede einzelne Spielmechanik schauen und denkst dir so, ja, ne? Das schwankt so zwischen ganz okay, gut, bis hin zu meh oder irrelevant, und da entsteht die Faszination so ein bisschen daraus, durch dieses fließende Hin- und Herschwenken zwischen diesen einzelnen Spielmechaniken, und die sind, die alle für sich genommen nicht so toll sind. Bei Hades ist es halt wirklich einfach auch das Beherrschen dieser Mechaniken, ne? Wie du hinterher auch dann durch gerade die anfänglichen Räume so durchfliegen kannst, dass du überhaupt sowas wie dieses Keepsack, von dem ich schon gesprochen habe, dass du das überhaupt gebrauchen kannst. Stehst am Anfang da und benutzt es das erste Mal und denkst dir, das ist ja völlig nutzlos. Ich krieg ja diesen Bonus fast nie, weil ich für diese Räume alle zu lange brauche. Und dann hinterher bist du halt höher aufgelevelt und du verstehst besser, wie das funktioniert, und du verstehst auch, wie du Gegner schnell abräumen kannst, und dann ist das auf einmal eine ganz andere Hausnummer. Und das ist halt, ja, also da öffnen sich ständig quasi neue Aspekte und Facetten und Dimensionen in dem Spiel auch durch die bessere Beherrschung. Das ist sicherlich bei allen Spielen zu einem gewissen Grade der Fall, aber es ist halt bei sowas wie bei Watch Dogs ist das dann halt eher so, oh ja, geht auch alles so. Also du musst nicht wahnsinnig viel dazulernen. Das, was am Anfang funktioniert, funktioniert nach hinten raus auch.
Okay, jetzt stopp. Weißt du? Du hast es jetzt genug gelobt, ja, du kannst jetzt deine Abmoderation machen, du darfst es nochmal abschließend zusammenfassend loben, aber ich habe genug gehört, weil jetzt habe ich Lust, das zu spielen, und ich habe doch keine Zeit. Ich bin doch gerade an Genshin Impact dran und danach kommt schon Assassin's Creed. Nicht noch mehr Spiele für mich jetzt. Nicht noch mehr.
Ja, ich spiele rein, wie gesagt, vielleicht ist es nein, einfach vom Typ her.
Nein, ich trau mich nicht. Ja, und dann ist es super, was soll ich denn dann machen? Ich kann nicht noch ein Suchtspiel gerade brauchen.
Ja, das war, es ist halt echt, also du, das ist so ein Ding, also du musst es auch nur eine halbe Stunde spielen und dann weißt du es, ehrlich gesagt. Ich hab das, es gibt so Spiele, du spielst das und du merkst auch sofort, das ist so griffig. Die Spielfigur bewegt sich in der Sekunde, wo du diesen Analogstick bewegst, du drückst den Knopf und sie macht irgendeine Bewegung und du denkst dir so, ja, das klingt richtig, das fühlt sich an, als wäre ich wirklich hundertprozentig und weißt du, derjenige, der hier auch das Steuerrad fest in der Hand hat. Das ist echt super. Es gibt so ganz winzige Sachen, manchmal ist es dann doch ein bisschen chaotisch und du denkst dir, fuck, wo ist meine Spielfigur? Aber das ist auch alles. Ja, genau. Also unterm Strich, meine Damen und Herren, es ist wirklich eines der in seiner handwerklichen Ausführung am besten gemachten Spiele, die mir jemals untergekommen sind. Es ist unfassbar, was da auch hinterher alles drinsteckt, wenn man spielmechanisch orientierte Spiele mag. 50 Stunden sind noch gar nichts. Ich bin jetzt auch nicht, ich habe nicht mal das Gefühl, dass ich so richtig, richtig am Ende bin. Und ich habe das Gefühl, man kann das noch erheblich länger fortsetzen. Musste natürlich auch nur irgendwann mal sagen, jetzt ist der Zeitpunkt für eine Wertschätzung gekommen. Und es hat trotzdem eine interessante Geschichte. Die Geschichte selber an sich, finde ich, ist so gut. Die Antworten, die es auf seine Mysterien hinterher parat hält, haben mich jetzt nicht vom Hocker gehauen. Aber dafür ist sie halt wirklich, die Dialoge sind toll geschrieben, sind absolut exzellent gesprochen. Es ist unfassbar viel an Details drin. Es ist eines der Spiele, der übrigens zum Beispiel auch musikalisch ist. Es hat eigene Songs mit Gesang, die geschrieben sind für das Spiel, wo dann Menschen auch über die Situation im Spiel singen zum Beispiel. Das ist absolut großartig.
Jetzt hör auf!
Großartig!
Hör endlich auf!
Ich kann nichts dafür. Es ist toll. Mann. Es ist toll. Und es geht,
du isst mir hier die ganze Zeit irgendeine fantastische Pizza vor. Ja, und ich habe Hunger.
Gut, ja, dann, meine Damen und Herren, dann soll es das gewesen sein mit der Besprechung dieser Pizza, Sie können sich's denken, es ist eine Vollpreisempfehlung. Es kostet lumpige 25 Euro. Es ist gerade, glaube ich, sogar im Sale zu dem Zeitpunkt, wo wir das aufnehmen zumindest. Es ist 60 wert. Kaufen Sie das, wenn Sie da auch nur im geringsten ein Interesse an dieser Art Spiel haben. Das soll es gewesen sein für dieses Mal. Wir hören uns dann demnächst bei einer weiteren Wertschätzung wieder. Bis dahin.